In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Vortrag des Literaturwissenschaftlers Professor Peter J. Brenner. Sein Thema: Der demografische Wandel, ein politischer Kampfbegriff.
Im Dezember 2025 kam eine Schreckensnachricht aus Wiesbaden. Deutschland schrumpft, hieß es in einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes. Erstmals seit Jahren sei die Bevölkerungszahl rückläufig. Die deutschen Medien gaben die Nachricht pflichtgemäß weiter. Wahrscheinlich glaubt man dort, dass in Wiesbaden ein Beamter des mittleren Dienstes in einem Büro sitzt und eine Strichliste führt. Dass die Aussagen der Statistiker über den Ist-Bestand der Bevölkerung auf methodisch mehr oder weniger gesicherten Fortschreibungen der jeweils letzten Volkszählung beruhen, ist in der Öffentlichkeit kaum präsent. Die außerhalb der Volkszählungen mitgeteilten Zahlen sind errechnete Schätzwerte und vor allem, es sind politische Zahlen, keineswegs nur Zahlen, die man für Planungs- und Verwaltungszwecke verwendet, sondern Zahlen, mit denen politische Zielsetzungen begründet oder verschleiert werden können. Schon deshalb verdienen sie, wie übrigens jede andere Behördenmitteilung auch, mit einiger Skepsis betrachtet zu werden. Und dann gibt es noch ganz unpolitische Rechenfehler. 2012 hatte das Statistische Bundesamt die in Deutschland lebenden Menschen bis auf die letzte Stelle einer achtstelligen Zahl genau beziffert. Am Stichtag 31. Dezember 2011 seien es 80.327.900 Menschen gewesen. Im Jahr darauf musste die Zahl korrigiert werden. Es waren 1,5 Millionen Personen weniger. Man hatte sich verrechnet. Dass Irrtümer dieser Art passieren, ist nicht auszuschließen und es ist auch nicht erstaunlich. Erstaunlich ist jedoch die schafsgeduldige Gutgläubigkeit, mit der die deutschen Leitmedien und mit ihnen die deutsche Bevölkerung den Zahlen vertraut, die ihnen von deutschen Behörden übermittelt werden. Ernsthafte Zweifel an diesen behördlichen Zahlenwerken sind erst im Nachgang zu den Corona-Maßnahmen öffentlich geäußert worden. In diesen Corona-Jahren wurde es allzu offensichtlich, dass die Zahlen und die Wirklichkeit nicht zusammenpassten und dass die R-Werte, die Inzidenzen, die Intensivbettenbelegung, die Corona-Todesfälle auf eine Weise erhoben wurden, die nicht den etablierten Methoden der Statistik, sondern ausschließlich politischer Opportunität gehorchten. Manche werden das gewusst haben, viele haben es geahnt, ausgesprochen haben es nur wenige und denen ist es schlecht bekommen. Die Corona-Zahlen wurden vom hoffnungslos überforderten Robert-Koch-Institut erhoben und verbreitet, während die Bevölkerungsstatistik vom Statistischen Bundesamt geführt wird. Diese Behörde ist in Wiesbaden ansässig. Sie führt ein Schattendasein in der öffentlichen Wahrnehmung, das ihrer enormen Bedeutung in keiner Weise gerecht wird. Auch in der wissenschaftlichen Forschung spielt diese Institution keine Rolle. Die letzte monographische Studie stammt aus dem Jahre 1972. Seitdem hat niemand mehr die Geschichte und die Funktionsmechanismen des Statistischen Bundesamtes, seine Rekrutierungspraktiken und seine Auswirkungen auf das politische Handeln systematisch und unabhängig untersucht. In keinem Handbuch der Politikwissenschaft taucht das Statistische Bundesamt als Institution auf. Andererseits kann keine Darstellung der Bundesrepublik Deutschland ohne die Zahlenwerke auskommen, die diese Einrichtung unablässig in die Wissenschaft, die praktische Politik, die Wirtschaft und die Öffentlichkeit einspeist. In Artikel 73 Grundgesetz wird Statistik für Bundeszwecke flüchtig als Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers erwähnt. Nach dem Bundesstatistikgesetz ist das Statistische Bundesamt dem Bundesinnenministerium zugeordnet und hat die Aufgabe, laufend Daten über Massenerscheinungen zu erheben, zu sammeln, aufzubereiten, darzustellen und zu analysieren, um gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge zu erfassen. So lautet der aktuelle gesetzliche Auftrag. In erster Linie arbeitet das Bundesamt mit demografischen und ökonomischen Daten. Es beschreibt die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung und mehr noch. Es beschreibt nicht nur, sondern prognostiziert auch künftige Entwicklungen. Durch Prognosen werden solche Daten erst wirklich politisch brauchbar. Politisches Handeln will in Entwicklungen steuernd eingreifen, um bestimmte Zustände herbeizuführen oder zu verhindern. Und dazu nutzt es die Daten und Auswertungen der Statistiker. Seit dem Deutschen Kaiserreich gibt es eine solide institutionelle Grundlage für die statistische Erfassung der Bevölkerung. Im Zentrum stand das 1872 gegründete Kaiserliche Statistische Amt, das in der Weimarer Republik und im Dritten Reich als Reichsamt für Statistik weitergeführt wurde. Nach dem Krieg wurde nach einer kurzen Karenzzeit und mit einer gewissen personellen Kontinuität daraus das Statistische Bundesamt. Dass Prognosen unsicher sein müssen, liegt in der Natur der Sache. Das ist keine neue Einsicht. Die Wissenschaft führt Zufallsfehler, systematische Fehler und falsche Angaben bei der Datenerhebung als Hauptgründe für unzuverlässige statistische Aussagen an. Nicht erwähnt werden politische Einflussnahmen, die in bestimmten Bereichen der Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik einen entscheidenden Faktor darstellen. Im Bundesstatistikgesetz wird geregelt, dass das Statistische Bundesamt bei seiner Arbeit die Grundsätze der Neutralität, Objektivität und fachlichen Unabhängigkeit wahren müsse. Ob das immer so ist, kann man bezweifeln. In der alten, der Bonner Bundesrepublik, spielten die Statistiken des Bundesamtes keine besonders große Rolle in der öffentlichen Diskussion. Wahrgenommen wurden in der Öffentlichkeit nur zwei numerische Indikatoren. Die Inflationsrate und die Arbeitslosenquote, die allerdings nicht vom Statistischen Bundesamt, sondern von der Bundesanstalt für Arbeit berechnet wurde. Die demografische Entwicklung kam erst später in den Blick der Öffentlichkeit, als sich nämlich ein neues und brisantes soziales Problemfeld eröffnete, die Alterssicherung. Seit der Mitte der 1980er Jahre wurden Diskussionen über die Zukunft des Rentensystems geführt, und Ende der 1990er Jahre begann die politische Karriere des Schlagwortes demografischer Wandel. Im Zentrum der Rentendiskussion stand die Vorstellung, dass der klassische Generationenvertrag angesichts der Schrumpfung und Alterung der deutschen Bevölkerung nicht mehr leistungsfähig sei. Während der Begriff zuvor allenfalls in der Fachwelt vertraut war, wurde aus dem wissenschaftlichen Fachbegriff ein politischer Kampfbegriff, der suggestive Assoziationen mit weitreichenden Folgen hervorruft. 2002 wurde in Deutschland das gesetzliche Rentenversicherungssystem reformiert. Das Nettorentenniveau wurde gesenkt und eine staatliche Altersvorsorgezulage eingeführt, mit der der Abschluss von Verträgen bei privaten Versicherungsunternehmen gefördert werden sollte. Nicht ohne Grund hat die Versicherungswirtschaft in großen Kampagnen die Schlagwörter von der Rentenlücke, der Verkreisung der Gesellschaft und des demografischen Wandels in die Öffentlichkeit lanciert. Seit dem Beginn dieser Diskussion wird demografischer Wandel assoziiert mit unsicher gewordenen Renten und gar gleich mit dem Zusammenbruch der Sozialversorgungssysteme. Diese Methusalem-Diskussion hat die suggestive Vorstellung verbreitet, dass Gesellschaften genauso altern wie Menschen und dass damit Gefahren verbunden seien, die nur durch radikale Reformen in zentralen Bereichen der Familien- und Sozialpolitik abgewendet werden könnten. Unterstützt wurde diese Diskursentwicklung durch das Statistische Bundesamt. In seiner 10. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung vom Juni 2003 kam die Vorausschätzung in ihrer mittleren Variante zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahre 2050 die deutsche Bevölkerung um knapp 10% auf 75 Millionen Einwohner sinken werde. Das Statistische Bundesamt enthält sich in seiner Pressemitteilung jeder politischen Bewertung, hebt aber deutlich hervor, dass das Rentensystem von der beschriebenen Entwicklung massiv betroffen sein wird, was ja auch auf der Hand zu liegen scheint. Wenig Junge müssen viele Alte durchfüttern, hieß die Schlussfolgerung. Dadurch wird die junge Generation überlastet und um ihre Zukunft betrogen. Unbezweifelbar ist das nicht. Die wenigen Gegenstimmen wurden damals so wenig wie heute gehört. Der Frankfurter Soziologe Karl Otto Hontrich veröffentlichte 2007, kurz vor seinem Tod, sein Buch »Weniger sind mehr«, warum der Geburtenrückgang ein Glücksfall für unsere Gesellschaft ist. Auch einige gewerkschaftsnahe Wissenschaftler haben auf die handfesten ökonomischen Interessen hingewiesen, die sich hinter den Schreckensszenarien vom demografischen Wandel verbergen. Denn es kann durchaus gefragt werden, was denn daran so schlimm sein soll, wenn die deutsche Bevölkerung tatsächlich um 10% zurückgeht. Die Besorgnis über den Bevölkerungsrückgang hat ihre Wurzeln in einem Denkmodell aus der frühen Neuzeit, nachdem eine große Bevölkerungszahl die Voraussetzung wirtschaftlichen Wohlstands sei. Diese Voraussetzung gilt aber für moderne Volkswirtschaften sicher nicht mehr, denn hier ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stärker von der Produktivkraft als von der Anzahl der Arbeitnehmer abhängig. Die These vom demografischen Wandel hat sich auch in anderen Politikbereichen als durchschlagkräftig erwiesen. In der Bildungspolitik wurde sie zu Beginn des 21. Jahrhunderts aufgegriffen, um alte Diskussionen über längst gescheiterte Schulmodelle wieder neu zu beleben. Immer weniger Schüler werde es in Zukunft geben, hieß es. Man könne es sich nicht mehr leisten, dafür unterschiedliche Schulformen vorzuhalten, sodass die immer schon gewünschte Zusammenlegung der Schularten zu einer Gesamt- oder Einheitsschule schlechterdings unabweisbar sei. In Deutschland wurde und wird der demografische Wandel seit den 1970er Jahren als Schrumpfung der Bevölkerung verbucht. Dahinter verbergen sich hochkomplexe und differenzierte Prozesse. Demografischer Wandel bedeutet Rückgang der Geburtenrate und Steigerung der Lebenserwartung. Er bedeutet zugleich Veränderung der Lebensformen. Nicht nur die Zahl und die Altersstruktur der Bevölkerung ändert sich, es verstärken sich auch die Tendenzen zur Individualisierung und Heterogenisierung. Familien- und Haushaltsformen verändern sich. Bevölkerungswissenschaftler haben dafür die Faustformel gefunden: weniger, grauer, vereinzelter und bunter. In der deutschen Öffentlichkeit wurde damals und wird heute wieder hin und her überlegt, was denn die regelmäßig mitgeteilten Daten über die Bevölkerungsentwicklung für die Gesellschaft bedeuten könnten. Sehr viel weniger wird darüber nachgedacht, woher diese Zahlen kommen. Denn bevor Statistiker anfangen zu zählen, zu rechnen, zu modellieren und zu prognostizieren, müssen sie definieren, was sie eigentlich zählen wollen. Und da wird es heikel. Grundsätzlich geht es darum, dass die Staatsverwaltung sich einen Überblick verschaffen will darüber, wer in den Grenzen des eigenen Staates lebt. Modern gesprochen geht es um die Wohnbevölkerung. Funktionierende Gesellschaften brauchen funktionierende Verwaltungen und funktionierende Verwaltungen brauchen unter anderem verlässliche Informationen über die Bevölkerung, für die sie tätig sind. Dafür gibt es Volkszählungen. Volkszählungen sind keine modernen Errungenschaften. Sie lassen sich im antiken Römischen Reich bis ins 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückverfolgen. Wie man sich denken kann, dienten sie in erster Linie der Erfassung der Steuerpflichtigen. Am prominentesten ist der Zensus in der Provinz Syria unter Kaiser Augustus und dem Statthalter Quirinius, von dem der Evangelist Lukas in der Weihnachtsgeschichte erzählt. Bei dieser Erzählung muss man allerdings über einige historische Unstimmigkeiten hinwegsehen, da dieser Zensus erst 6 oder 7 Jahre nach Christi Geburt stattfand. In den deutschen Territorien lassen sich Ansätze zu einer systematischen Erfassung der Bevölkerung seit dem 16. Jahrhundert nachweisen. Seit dieser Zeit gibt es Kirchenbücher, die sich nach und nach zu Personenstandsregistern entwickeln, bis sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts endgültig von einem staatlichen Meldewesen abgelöst werden. Die Personenstandsregister sind in Kombination mit den Grundstückskatastern und den Unterlagen der Finanz- und Militärverwaltung die Voraussetzung für die Entstehung eines modernen Verwaltungsstaates. Der Staat sammelt Daten zu bestimmten konkreten Zwecken, insbesondere zur Erhebung von Steuern und zur Aushebung von Rekruten. Der Wert der Daten reicht jedoch darüber hinaus, auch wenn es einige Zeit gedauert hat, bis man das erkannte. Denn mit demografischen Daten kann man nicht nur Zustände beschreiben, man kann mit ihnen die Bevölkerung kontrollieren, Zuwächse und Schwund erfassen Und vor allem, man kann verborgene Muster aufdecken, sowie Risiken erkennen und sogar berechnen. Diese Möglichkeiten wurden schon im 17. Jahrhundert gesehen. Der Urvater der modernen Bevölkerungsstatistik ist der Londoner Kurzwarenhändler John Crowned. Er war der Erste, der verstreut vorhandene Mortalitätsdaten sammelte und Sterblichkeitstabellen aufstellte, differenziert nach Altersgruppen, Jahreszeiten und Ursachen. 1662 veröffentlichte er sein Buch über sein Verfahren und wurde damit zum Begründer der modernen Bevölkerungsstatistik. Systematische Volkszählungen gab es in Europa aber erst viel später. Die erste fand 1800 in Frankreich statt, im Jahr darauf folgte eine in England. In Deutschland wurde Johann Peter Süßmilch zum Wegbereiter der Bevölkerungsstatistik. Süßmilch war protestantischer Theologe, Hofmeister, Feldprediger und später Konsistorialrat an der Berliner Peterskirche. Es ist kein Zufall, dass einer der Mitbegründer der modernen Bevölkerungsstatistik diese theologische Prägung hatte. 1741 veröffentlichte er sein zweibändiges Werk mit dem sonderbaren Titel »Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen«. Grundlage dieses Werkes waren die Kirchenbücher brandenburgischer Gemeinden. In ihrer Auswertung erkannte Süßmilch die Muster, die der demografischen Entwicklung zugrunde lagen. Dabei griff er auf die mathematischen und statistischen Grundlagen zurück, die von einigen seiner Zeitgenossen gerade entwickelt worden waren. Für den Theologen waren diese Muster jedoch nicht die Folge statistischer Gesetze, sondern, ganz im Geiste der Frühaufklärung, Ausdruck einer göttlichen Ordnung, auf die der Titel seines Werkes hinweist. In seinen sorgfältig ausgewerteten Geburts- und Sterbelisten konnte er die Gesetzmäßigkeiten der Bevölkerungsentwicklung erkennen. Dabei spielte die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, mehr Geschlechter gab es damals noch nicht, eine zentrale Rolle. Seine Statistiken lagen dann der 1775 errichteten Königlich-Preußischen Allgemeinen Witwenverpflegungsanstalt zugrunde. Sie wurden noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts für die Lebensversicherung verwendet. In dieser Anfangsphase zeigt sich schon der Doppelcharakter der staatlich geführten demografischen Statistik. Sie dient gleichermaßen der Kontrolle wie der Fürsorge. Dass die Entwicklung der Bevölkerung bestimmten Gesetzmäßigkeiten gehorcht, war die große Entdeckung des 18. Jahrhunderts. Welche Entwicklungen man sich aber wünschen sollte, war keineswegs sicher. In der merkantilistischen Wirtschaftstheorie galt eine große Bevölkerung als Quelle des Wohlstandes, aber gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstand die Angst vor einer Übervölkerung. Der Urahn dieser Überlegung ist Robert Malthus. Sein umfangreicher Essay »On the Principle of Population« von 1798 brachte eine Wende in der demografischen Diskurspolitik. An die Stelle der Furcht vor dem Bevölkerungsschwund trat die Angst vor der Übervölkerung. Die Befürchtung, dass es einmal mehr Menschen geben könne, als die Erde zu ernähren vermöge, begleitet seitdem die demografiepolitischen Diskussionen. Malthus Argumentation war schlicht gestrickt und auch eher als Streitschrift angelegt. Im Kern behauptete er, dass sich die Bevölkerung exponentiell oder geometrisch vermehre, während die Nahrungsmittelversorgung sich nur arithmetisch steigere. Die Ursache sah Malthus in der Neigung aller Lebewesen, sich stärker zu vermehren, als es die Nahrungsverfügbarkeit zulasse. Malthus Buch war eigentlich die Reaktion auf eine sozialpolitische Maßnahme, die Poor Law Bill, mit der die britische Regierung auf das zunehmende Massenelend der beginnenden Industrialisierung reagierte. Malthus lehnte diese Maßnahme strikt ab, zumindest in der ersten Auflage seines Buches. Stattdessen forderte er von jedem Einzelnen die moralische Anstrengung der Enthaltsamkeit, um die Übervölkerung zu vermeiden. Sollte das nicht ausreichen, müsse der Staat massiv und restriktiv eingreifen. Damit bekam die Demografiediskussion schon sehr früh einen moralischen Zungenschlag, und Malthus rief einen Sturm der Entrüstung hervor. Der Glaube an die statistisch erfassbaren Gesetzmäßigkeiten der Bevölkerungsentwicklung führte konsequent zu der Annahme, dass man die demografischen Entwicklungen auch steuern könne, wenn man nur umfassendes Wissen über die Zusammensetzung der Bevölkerung habe. Dieses implizite Versprechen der Bevölkerungsstatistik musste auf die Staatsverwaltungen des 18. und 19. Jahrhunderts einen unwiderstehlichen Reiz ausüben. Wenn jeder Bevölkerungsrückgang als Bedrohung, jede Zuwanderung als Bereicherung empfunden wurde, dann lag es nahe, diese Entwicklungen steuern zu wollen. Auswanderung wurde durch juristische Beschränkungen erschwert oder verhindert, umgekehrt wurden Ansiedler durch Pöblierungsmaßnahmen angelockt. In Frankreich war man gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Überzeugung, dass man den Krieg von 1870-71 wegen einer zu geringen Bevölkerungszahl verloren habe und forcierte deshalb eine massive staatliche Geburtenpolitik. Das Konzept war erfolgreich. Frankreich wurde um 1900 der westeuropäische Staat mit der höchsten Fertilitätsrate. Auch das wirkt bis in die Gegenwart nach. In allen EU-Staaten hatte Frankreich im Jahre 2023 mit 1,66 Kindern pro Frau die zweithöchste Fertilitätsrate nach Bulgarien. Aber auch das reicht nicht. 2 Jahre später löste ein leichtes Absinken auf 1,56 eine Alarmstimmung aus. Präsident Macron kehrte Malthus' Enthaltsamkeitsforderung um und forderte ein Réarmement démographique, eine demografische Wiederaufrüstung. Im Februar 2026 kündigte er einen Brief an alle 29-jährigen Franzosen an mit der Aufforderung, mehr Kinder zu zeugen. Maßnahmen dieser Art wurden und werden jeweils von einer einschlägigen öffentlichen Propaganda unterstützt, die etliche sehr wirksame Schlagwörter hervorgebracht hat. In den Krisenzeiten der 1920er und 1930er Jahre fielen Bevölkerungsängste auf einen fruchtbaren Boden. Besonders verdient machte sich dabei Friedrich Burgdörfer, einer der wissenschaftlichen Begründer der modernen Demografie. Seine Thesen verdankten ihre Popularität sicher zu einem nicht geringen Teil den griffigen Schlagwörtern seiner Buchtitel und ihrer prägnanten Visualisierung. Burgdörfer erfand die bis heute üblichen Schaubilder der Bevölkerungspyramide, der Glocke und der Urne, die heute aus sprachästhetischen Gründen lieber als Zwiebel bezeichnet wird. Er propagierte die Angstvision eines Volks ohne Jugend, so der Titel seines populärsten, 1931 erschienenen Buches. Burgdörfer war ein international angesehener Fachmann für Bevölkerungsstatistik, der keine Scheu hatte, sich sofort in den Dienst der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik zu stellen. Bevölkerungspolitik ist immer extrem ideologieanfällig und im Dritten Reich war sie es im besonderen Maße. Bevölkerungspolitik hieß im Dritten Reich Rassenpolitik und Eroberungspolitik. In der krisenhaften Endphase der Weimarer Republik hatte es einen Geburtenrückgang gegeben, der durch die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik wieder umgekehrt werden sollte. Das NS-Regime propagierte den Willen zum Kind. Das in der Weimarer Republik modernisierte Bild der Frauenrolle wurde wieder rückabgewickelt. Es gab finanzielle Anreize durch Steuervorteile, Ehestandsdarlehen und ein spezielles, aus der Weimarer Republik übernommenes Heimstättenkonzept. Aufgrund dieser Maßnahmen stieg die Zahl der Neugeborenen bis 1939 auf den Stand von 1926, sank aber ab 1940 wieder. Die Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenrate gingen einher mit einer rassistischen Ideologie. Die Bestandsmehrung sollte zugleich zur Wertsteigerung und damit zu einer Erstarkung des Volkskörpers führen, wie es im zeitgenössischen, keineswegs nur NS-spezifischen Jargon hieß. Dafür wurden eugenische Maßnahmen nicht nur propagiert, sondern auch mit brutaler Gewalt durchgesetzt, bis hin zur Zwangssterilisation und der Ermordung geistig Behinderter. In diesen 12 Jahren des Dritten Reichs wurde die Bevölkerungsstatistik zu einem eigenständigen politischen Machtfaktor, einem Machtfaktor allerdings, der im Verborgenen wirkte und auf den auch im Nachhinein kaum jemand einen Blick geworfen hat. Gegenüber den traditionellen Fragestellungen der Bevölkerungsstatistik wuchsen den Statistikern im Dritten Reich neue Aufgaben zu. Denn der ideologische Wurzelgrund des Nationalsozialismus war sein Rassismus und der erforderte eigene Zählkategorien. Die Vorbereitung und Durchführung des Eroberungskrieges im Osten benötigte nicht nur neues Zahlenmaterial, sondern auch einen anderen ideologischen Überbau. Die Statistiker änderten zügig die Vorzeichen ihrer Erhebungen. 1932 hatte Burgdörfer noch mit seiner Klage über das Volk ohne Jugend die Gemüter beunruhigt. Ein Jahr später wurde daraus das Gegenteil, ein Volk ohne Raum. Das ist eines der bekanntesten Schlagwörter des Dritten Reichs geworden. Die NS-Propaganda hat dieses Schlagwort bekanntlich einem Romantitel entlehnt. Volk ohne Raum war ein 1926 erschienener, dickleibiger Roman von Hans Grimm, der an der missbräuchlichen Aneignung seines Buchtitels ziemlich unschuldig war. Das Volk ohne Raum brauchte Lebensraum im Osten. Das war eine der Leitlinien von Hitlers Ideologie von Anfang an. Und seit 1933 hatten die Statistiker die passenden Zahlen dazu zu liefern. Der Aufgabe kamen sie gerne nach, sie sicherte Arbeitsplätze und Karrierechancen. Der Ehrgeiz der NS-Statistiker war grenzenlos und die Kapazitäten wurden immer weiter ausgebaut. Die Zahl der Bediensteten im Statistischen Reichsamt verdoppelte sich bis 1939 auf 5000 und zugleich erlaubte neue Techniken eine immer schnellere Verarbeitung der Daten. Die Statistiker liefern, was gebraucht wird. Es erforderte zwar einige kognitive Kapriolen, wenn man den Nachweis führen wollte, dass ein unter Bevölkerungsschwund leidendes Volk mehr Lebensraum brauche, aber um solche Wollten sind die Statistiker nie verlegen gewesen. Jedenfalls gehörten die Bevölkerungswissenschaftler in vorderster Reihe zu den Vordenkern der Vernichtung, so der Titel eines Buches von Götz Ali und Susanne Heim. Für die östlichen Nachbarn Deutschlands, Polen und die Sowjetunion, wurde ein Bevölkerungsoptimum errechnet und es wurde nachgewiesen, dass die dortigen Verhältnisse von diesem Optimum abweichen. So konnte die Wissenschaft belegen, dass Deutschland in Form eines Eroberungskrieges kolonisatorisch eingreifen müsse. Es müsse eine neue Raumordnung schaffen und sie solle mit deutschen Bauern, die ihrerseits wieder als Volksdeutsche aus anderen europäischen Regionen angelockt wurden, besiedelt werden. Das war die eine, die nach außen gerichtete Seite der Bevölkerungsstatistik. Es gab auch eine andere. Die beiden geschichtswissenschaftlichen Außenseiter Götz Ali und Karl-Heinz Roth haben in ihrem Buch »Die restlose Erfassung« die dunklen Seiten der Bevölkerungsstatistik während der NS-Zeit sichtbar gemacht. Wenige Wochen nach seiner Machtübernahme, am 18. April 1933, kündigt Hitler eine Volkszählung an. Die Vorbereitungen dazu waren schon in der Weimarer Republik getroffen worden. Die Volkszählung fand am 16. Juni 1933 statt und sie hatte eine neue Zielrichtung bekommen. Denn nun ging es nicht mehr nur um die Erfassung und Beschreibung der deutschen Bevölkerung, sondern auch um die Aussonderung jenes Bevölkerungsteils, dessen Vernichtung der programmatische Kernpunkt des neuen Reichskanzlers war. Die Statistik wurde zu einer tödlichen Wissenschaft. Allerdings erzielte die Zählung nicht das gewünschte Ergebnis. Gezählt wurden 502.799 Juden in Deutschland. Das entsprach einem Bevölkerungsanteil von 0,76%. Mit dieser Zahl konnte man auch dem gutgläubigsten Volksgenossen nicht einreden, dass das Judentum einen zerstörerischen Einfluss auf die deutsche Volksgemeinschaft habe. Also musste neu gezählt werden und zuvor mussten die Parameter geändert werden. Das traditionelle Volkszählungskriterium der Religionszugehörigkeit wurde für Juden neu definiert. Aus den Glaubensjuden wurden Rassejuden, die durch eine rassische Zugehörigkeit bestimmt wurden. Jude war jeder, dessen Großeltern ganz oder zum Teil ebenfalls Juden waren. Das war ein handfestes, pragmatisches und bürokratisch leicht zu erfassendes Kriterium, mit dem Behörden wie Statistiker bequem umgehen konnten und die Kirchen stellten den Behörden ihre Taufbücher zur Identifizierung von Ariern zur Verfügung. Für diese Zählungen standen dem Statistischen Reichsamt bewährte Techniken zur Verfügung. Ihr Herzstück waren die Hollerith-Maschinen, eine Erfindung des US-amerikanischen Ingenieurs und Unternehmers Hermann Hollerith. Hollerith gründete eine Firma, aus der nach allerlei Mutationen dann der erste weltumspannende Datenverarbeitungskonzern IBM wurde. Seine Maschinen wurden erstmals bei der US-Volkszählung 1890 eingesetzt und sie verbreiteten sich schnell auch in Europa. Es handelt sich um Datenmaschinen auf Lochkartenbasis, mit denen große Datenmengen in Hochgeschwindigkeit sortiert und ausgewertet werden können. Die Maschinen funktionieren damals wie heute ideologieübergreifend. Sie wurden in den USA ebenso eingesetzt wie in der Weimarer Republik, von Hitler ebenso wie von Stalin. Edward Black hat die gespenstische Karriere dieser Maschinen im Dritten Reich detailliert beschrieben. Der deutsche Hollerith-Ableger Dehomag, Deutsche Hollerith-Maschinengesellschaft, machte zunächst als Lizenznehmer, dann als Tochtergesellschaft des amerikanischen Konzerns glänzende Geschäfte. Die neuen Kunden waren die Diktaturen, die ihrerseits schnell erkannten, welche Möglichkeiten sich hier eröffneten. In Deutschland dienten sie neben den großen Volkszählungen auch zur Erfassung und Kategorisierung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten. 2 Monate nach Kriegsbeginn wurde mit ihrer Hilfe eine Volkszählung in Polen durchgeführt, deren Ergebnis bereits nach 4 Tagen vorlag, mit tödlichen Folgen. Auf der Basis dieser Zählung wurden nicht nur Juden erfasst und damit ihre Ermordung vorbereitet. Die Zählung diente auch zur Kalorienberechnung und führte dazu, dass für die polnische Bevölkerung minimale Kalorienrationen pro Person und Tag zugewiesen wurden. Hollerith-Maschinen wurden auch in den Konzentrationslagern eingesetzt. Edward Black hat gegen den Widerstand von IBM nachgewiesen, dass zumindest in Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau und Mauthausen Hollerith-Maschinen zur Identifizierung und Kategorisierung von Gefangenen verwendet wurden. Parallel zu Hitler ließ auch sein Diktatorenkollege und zeitweiliger Verbündeter Stalin sein Volk zählen. Nach mehrmaligen gescheiterten Anläufen konnte die Volkszählung am 6. Januar 1937 durchgeführt werden. Die Irrungen und Wirrungen dieses Unternehmens hat Karl Schlögel rekonstruiert und analysiert. Den politischen Initiatoren dieser Volkszählung war bewusst, dass ein totalitär regierter moderner Staat eine totale Erfassung seiner Bevölkerung benötigt, um totale Macht auszuüben. Auch hier waren es die Hollerith-Maschinen, die das technische Rückgrat dieser Zählung bildeten. Sie lieferte mit ihren 14 Fragen ein Ergebnis, das die Initiatoren unbehaglich stimmte. Statt der klassenlosen sozialistischen Gesellschaft zeichneten die Zahlen das Bild einer fragmentierten, durchmischten, heterogenen, anarchischen und auch eigensinnigen Bevölkerungsvielfalt. Gegenüber den zuvor von Stalin verkündeten Bevölkerungszahlen gab es ein Defizit von 8 Millionen Menschen. Die Historiker wissen heute, warum das so war. Es war eine Folge der Liquidationen, der Deportationen, der Ausrottung der Kulaken und auch der Flucht aus dem Sowjetreich. In den Augen der Diktatoren war die Volkszählung gescheitert. Sie ergab ein anderes Bild als das gewünschte. Am Anfang hieß es noch, Bolschewiki fürchten keine Zahlen. Am Ende zeigte sich ihre panische Angst vor den Zahlen, die sie ungeschickterweise selbst erhoben hatten. Die Volkszählung hatte die ideologisch falschen Ergebnisse erbracht und büßen mussten dafür die Statistiker, die als Techniker der Macht versagt hatten. Sie wurden teils hingerichtet, teils zu langen Haftstrafen verurteilt. Am Ende des Jahres 1937 wurde die ganze Volkszählung für ungültig erklärt. Ihre Ergebnisse wurden erst 50 Jahre später publiziert. Die Herrschaftstechniker des Statistischen Reichsamtes in Hitlers Deutschland gingen 2 Jahre später klüger vor als Stalins Statistiker. Sie definierten ihre Wunschvorstellungen, bevor sie die Daten erhoben, und ersparten sich damit nachträgliche Fälschungen, Vertuschungen und Säuberungsaktionen. Die Befürchtungen, die 1983 gegen die geplante Volkszählung in der Bundesrepublik erhoben wurden, waren also durchaus nicht aus der Luft gegriffen. Dieses Jahr 1983 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Volkszählungen in Deutschland. Geplant war eine umfassende Erhebung der demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Struktur der bundesdeutschen Gesellschaft. Aufgrund zahlreicher Klagen stoppte das Bundesverfassungsgericht die Durchführung und fällte im Dezember des gleichen Jahres, damals ging so etwas noch, das Volkszählungsurteil, das bahnbrechende Wirkungen zeitigte. Das Urteil kodifizierte ein neues Bürgerrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Einzelne Teile des Volkszählungsgesetzes wurden als verfassungswidrig erklärt, sodass die Volkszählung erst 1987 auf neuer Grundlage stattfinden konnte. Ein Vierteljahrhundert nach dem Untergang des Dritten Reichs und den Todesmühlen des Zweiten Weltkrieges wurde Malthus wieder aktuell. Um 1970 begann eine neue Runde der Übervölkerungsdiskussion, diesmal im globalen Maßstab. Einer der Auslöser war das Buch »Die Bevölkerungsbombe« des US-amerikanischen Autorenpaars Paul R. und Anne H. Ehrlich, dem eine ganze Reihe ähnlicher Publikationen folgte. Diese Diskussion zog eines der rigidesten Experimente in der Geschichte der Bevölkerungspolitik nach sich. Um 1980 kam die chinesische Führung zu der Überzeugung, dass ein weiterer Bevölkerungszuwachs in China zu einer demografischen Katastrophe führen werde. Sie reagierte darauf mit der Ein-Kind-Politik. Diese Initiative kam nicht von ungefähr. Die treibende Kraft war Song Jiang, der diese Ideen 1978 von einer Konferenz in Helsinki mitgebracht hatte. Obwohl man keine klare Vorstellung von der Größe der eigenen Bevölkerung hatte, in den Mao-Jahren war an einen geordneten Zensus nicht zu denken, schätzte man, dass die Volksrepublik im Jahre 2050 3 Milliarden Einwohner haben würde, da die Fertilitätsrate bei 3,0 lag. Damit würden die natürlichen Ressourcen Chinas völlig überfordert sein. In der Tat gab es im China dieser Jahrzehnte einen Mangel an Nahrungsmitteln, der jedoch von der Wirtschaftspolitik und nicht von der Übervölkerung verursacht worden war. Song Jiang hatte in Moskau Kybernetik studiert und wurde in den 1970er Jahren ein wichtiger Funktionär der Kommunistischen Partei. Sein Konzept hieß Follow the Science. Durch demografische Modellierungen kam er zu dem Ergebnis, dass die optimale Bevölkerungsgröße Chinas 700 Millionen Menschen betrage. Sein Vorschlag einer Ein-Kind-Politik zur Regelung des prognostizierten Geburtenüberschusses wurde 1980 von der chinesischen Führung akzeptiert und umgesetzt. Das bedeutete einen massiven Eingriff in die Lebensweise und die kulturellen Traditionen, vor allem der ländlichen Bevölkerung, in der sich die Ein-Kind-Politik nur mit massivem staatlichen Druck durchsetzen ließ. Eine der Folgen war eine hohe Rate von Kindstötungen, die vor allem Mädchen betraf. Auch wurden Kinder, wiederum in erster Linie Mädchen, ausgesetzt, verkauft oder ins Ausland zur Adoption freigegeben. Die Nachwirkungen dieser Politik sind bis in die Gegenwart spürbar. Man schätzt, dass es in China etwa 40 Millionen mehr Männer als Frauen gibt. In den 2010er Jahren folgte eine Kehrtwende. Die Kommunistische Partei propagierte 2015 eine 2- und 2021 eine 3-Kind-Politik, aber bislang ohne Erfolg. Die aktuelle Fertilitätsrate soll bei 1,0 liegen. In Deutschland wurde in diesen Jahren seit der Jahrtausendwende die demografische Diskussion unter umgekehrten Vorzeichen geführt. Nachdem sich in der Renten- und in der schulpolitischen Diskussion das Gespenst des demografischen Wandels als überaus wirksam erwiesen hatte, lag es nahe, auch in der Flüchtlingskrise wieder darauf zurückzugreifen. Die faktische Grenzöffnung von 2015 und die ihr folgende Migrationspolitik waren eine nackte Panikreaktion auf eine akute Überforderungssituation, die alle Gebote politischer Klugheit und ökonomischer Vernunft hinter sich gelassen hatte. Im Nachhinein musste man sich einige Mühe geben, Begründungen für diese dann auf Dauer gestellte Entscheidung zu finden. Wem der Verweis auf die humanitären Gründe nicht genügte und wer noch weiter fragte, wie das alles zu bezahlen sein sollte, bekam eine hoffnungsfrohe Antwort. Die Zuwanderer würden sich selbst bezahlt machen und mehr noch. Sie würden sogar der verkreisten deutschen Gesellschaft einen Schub der Verjüngung bescheren, sodass auch das Facharbeiter und in eins damit das Rentenproblem gelöst würden. Die Lehre, dass die deutsche Gesellschaft wegen ihres Fachkräftemangels auf Einwanderung angewiesen sei, gehört zur Kernbotschaft der deutschen Politfolklore. Sie hat den gleichen Status wie die Behauptung, dass das deutsche Bildungssystem ungerecht sei oder dass niemand ernsthaft den menschengemachten Klimawandel leugnen könne. Diese Sätze sind in der deutschen Bevölkerung so selbstverständlich geworden wie das Atmen. Richtig sind sie dennoch nicht, und erst recht nicht richtig sind die politischen Folgerungen, die man jeweils aus diesen Prämissen gezogen hat. Sicher kommt es immer wieder vor, dass auf dem Arbeitsmarkt in bestimmten Branchen oder Regionen nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Das ist nichts Neues und macht sich besonders in technologischen Umbruchszeiten bemerkbar. Aber wenn man wirklich Fachkräfte braucht, dann holt man sie sich dort, wo sie zu finden sind und lockt sie nicht aus den am wenigsten entwickelten Regionen der Welt herbei. Denn die in Deutschland und der EU verfügbaren Ressourcen sind längst noch nicht ausgeschöpft. In Deutschland gab es 2023 rund 630.000 junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die beim Europäischen Statistikamt als NEETs geführt werden, Not in Education, Employment or Training. Man spricht auch von ökonomisch inaktiven Jugendlichen. Ein entscheidender Faktor des Fachkräftemangels jedoch sind vor allem die Fehlentwicklungen und Fehlanreize im Bildungssystem. Dazu gehört die Prämierung und Privilegierung von akademischen Bildungsgängen, die sich nicht am realen Bedarf, sondern an individuellen Neigungen, gesellschaftlichen Moden und längst nicht mehr einlösbaren Aufstiegsversprechen orientieren. Und dazu gehören auch die Ausbildungsdefizite im allgemeinbildenden Schulwesen, das immer mehr nicht ausbildungsreife Jugendliche entlässt. Und schließlich kann man sich auch im EU-Ausland umschauen. Personenfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit waren einmal die Kernelemente der Europäischen Union. Man hat einen europäischen Qualifikationsrahmen geschaffen und die höheren Bildungssysteme im Bologna-Prozess vereinheitlicht, um binneneuropäische Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt möglichst friktionslos ausgleichen zu können. Die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich lag 2025 bei 20%, die in Spanien bei 24%. Hier gibt es sicher Rekrutierungspotenziale für die deutsche Wirtschaft. Zum demografischen Wandel gehört auch die Auswanderung. 2024 sind 270.000 deutsche Staatsbürger ausgewandert, viele allerdings mit Rückkehrabsicht. Die hierzu erhobenen amtlichen Daten sind nicht sehr spezifiziert. Aus Befragungen weiß man aber, dass besonders viele junge Menschen wegziehen. Zwei Drittel sind jünger als 40 Jahre und drei Viertel der Befragten haben einen Hochschulabschluss. Als Gründe werden hohe Steuern genannt, die hohen Lebenshaltungskosten und bessere finanzielle Aufstiegschancen. Journalisten fügen gerne freihändig die Angst vor einem Rechtsruck hinzu. An dem wird sich nichts ändern lassen, aber die anderen Rahmenbedingungen ließen sich gewiss so modellieren, dass qualifizierte deutsche Fachkräfte ihr Heimatland als einen attraktiven Arbeitsmarkt wahrnehmen. Die Öffnung der Grenzen für unkontrollierbare Flüchtlingszuwanderung war ein Fehler, von dem man schon 5 Jahre vorher hätte wissen können, dass es ein Fehler sein würde. Denn 2010 erschien Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab«. Es ist ein vorweggenommener Gegenentwurf zur politmedialen Beschwörungsformel »Wir schaffen das«. Sarrazin vergleicht, was damals noch unüblich war, demografische Daten der autochthonen Bevölkerung und der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Bildungsstand, Schulleistungen, Einkommensverhältnisse, Bezug von Transferleistungen und vor allem Fertilität. Der Befund war eindeutig und die daraus abgeleiteten demografischen Modellrechnungen waren niederschmetternd. Ohne eine einschneidende Kursänderung in der Bildungs-, Sozial-, Bevölkerungs- und speziell der Migrationspolitik werde sich die Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung dramatisch und zu ihrem Nachteil, nämlich zugunsten bildungsferner migrantischer Schichten, verändern. In totalitären Staaten dienen die Klassifizierungen der Statistiker der Kontrolle, der Repression und der Vernichtung. Bevölkerungspolitik in modernen westlichen Staaten hingegen zielt weniger auf die Kontrolle der Bevölkerungszahl als auf die Regulierung der Lebensverhältnisse. Auch hierzu werden demografische Datenbestände benutzt und auch die Statistiken des Sozialstaates zielen auf die restlose Erfassung. Aber die Daten des Statistischen Bundesamtes und die zahlreichen staatlich finanzierten Sonderdatensammlungen sollen den Menschen helfen. Sie sollen Risiken mindern, Notlagen abfedern, Zuwendungen zuweisen und Förderprogramme auflegen. Wenn die Zahlen helfen sollen, müssen ihnen Maßnahmen folgen. Behördliche Vorgänge der Erfassung, der Klassifizierung und Aussonderung, der Bewilligung und Verweigerung. Hier wird wieder die Zwiespältigkeit des Fortschritts sichtbar, die Max Horkheimer und Theodor W. Adorno als Dialektik der Aufklärung beschrieben haben. Denn klassifizieren heißt immer auch diskriminieren, ein Wort, das in den politischen Auseinandersetzungen längst zu einem bösen Kampfbegriff geworden ist. Aber es hilft nichts. Je moderner ein Staat wird und je mehr er glaubt, sich der Bedürftigkeit seiner Bürger oder gar jener der ganzen Welt annehmen zu müssen, desto stärker muss er klassifizieren, unterscheiden, zuteilen und ablehnen. Die Politik des Sozial- und Wohlfahrtsstaates zielt auf Gerechtigkeit. Sie will den Schwachen helfen und das geht nur um den Preis der bürokratischen Verteilung. Um Ungleichheit zu heilen, müssen die Statistiker für die Politiker feststellen, wer etwas braucht, wem etwas fehlt und wer zu viel hat, damit man den einen nehmen und den anderen geben und für sich selbst das meiste einbehalten kann. Solche Vorstellungen finden in den sich abzeichnenden Verteilungskämpfen der 2020er Jahre wieder zunehmend Resonanz. Die Risiken und Nebenwirkungen einer solchen Gerechtigkeitsbürokratie sind unüberschaubar. Ihre Konsequenz ist eine Normierungs-, Beobachtungs-, Überwachungs-, Regulierungs-, Nivellierungs- und Therapierungsmaschinerie, welche aus Ungleichheit Gleichheit macht und die ihre Vorstellung von Gleichheit aus den Daten der Statistiker bezieht. Die statistischen Zahlenwerke erlauben dem Sozial- und Wohlfahrtsstaat ein Mikromanagement, das am Ende in alle Lebensregungen der Bevölkerung eingreift und sie steuert, selbst aber keiner Steuerung mehr zugänglich ist. Kybernetisch gesprochen handelt es sich um einen sich selbst regulierenden Regelkreis, dessen Mechanismen aber ökonomisch wie politisch zunehmend dysfunktional werden. 2025 hat das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO versucht, die Zahl der sozialpolitisch motivierten finanziellen Zuwendungen zu erfassen. Das Regelungsdickicht konnte nicht vollständig durchdrungen werden. Registriert wurden über 500 einzelne Maßnahmen. Das ist die Oberfläche. Wer die Tiefenschicht freilegt, stößt auf die Mechanismen der Biomacht, die Michel Foucault erkundet hat. Ihre Anfänge lassen sich bis in die westeuropäischen Gesellschaften der frühen Neuzeit zurückverfolgen. Die Biomacht richtet sich auf den Gesamtkörper eines Volkes, nicht auf einzelne Personen. Sie zielt auf die in der Bevölkerung herrschenden biologischen Prozesse und Gesetze, auf ihre Mechanismen des Überlebens. Diese Mechanismen lassen sich durch Politik steuern und beeinflussen. Eine solche Politik zielt auf die Geburtenrate, die Alterskurve oder den Gesundheitszustand des gesamten Volkes. Die Biomacht ist eine zur Unsichtbarkeit verfeinerte Herrschaftsstrategie, die aus den Untertanen eines Volkes Bevölkerungen macht. Dazu bedarf sie eines umfassenden Wissens über deren Zusammensetzung. Dieses Wissen liefert die Statistik. Aber deren Daten werden immer weniger zuverlässig. Nach dem Regierungswechsel im Mai 2025 versprach der neue Bundesinnenminister die Wiederherstellung von Ordnung und Kontrolle im Migrationsgeschehen. Ordnung und Kontrolle ist das grundlegende Versprechen, das der neuzeitliche Verwaltungsstaat seinen Bürgern gegeben hat. Ordnung und Kontrolle sind auch die Voraussetzung für den modernen Sozialstaat. Unter den Bedingungen der Migrationsgesellschaft löst sich diese Voraussetzung auf. Denn die Migrationsdynamik macht die Bevölkerung fluide und entzieht sie zum guten Teil der statistischen Erfassung. Im Zuge des Migrationsgeschehens werden immer mehr Grundsätze des Verwaltungsstaates aufgegeben, teils der Not gehorchend, teils mit voller Absicht. An den deutschen Grenzen herrscht keine Klarnamenpflicht mehr. Nach einer Mitteilung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge führten im Jahr 2024 57% aller volljährigen Asylantragsteller keinerlei Identitätsnachweise mit sich. Das eröffnet biografische Spielräume. Antragsteller können ihr Geburtsjahr frei wählen und sich damit den privilegierten Status eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings erschleichen. Herkunftsländer können verschleiert und damit eine Rückführung unmöglich gemacht werden. Immer wieder werden Fälle von Vielfachidentitäten bekannt, mit denen Sozialleistungen erschlichen werden. Durch Mehrfachehen und Scheinvaterschaften werden die seit Jahrhunderten etablierten Personenstandserfassungen unterlaufen. Und eine unbekannte Zahl von Asylbewerbern entzieht sich jeder behördlichen Erfassung. In ihrer Summe ergeben diese Entwicklungen einen ziemlich trüben Befund. Die demografischen Daten sind wenig brauchbar, ein realistisches Bild zeigen sie nicht und sie zeigen es gerade in jenen Bereichen der Sozialverwaltung nicht, in denen sie besonders dringend gebraucht würden. Das Datenchaos hat viele Gründe. Zum großen Teil ist es die schlichte Überforderung von Behörden, die von migrationspolitischen Spontanentscheidungen überrollt wurden. Datenschutz und technische Ausstattungsmängel kommen hinzu. Das alles könnte man beheben, aber dazu fehlt der politische Wille. Denn im Dämmerlicht mangelhafter Datenerhebungen lassen sich nicht nur die Folgewirkungen katastrophaler Fehlentscheidungen verbergen. Es geht um mehr. Es geht um die Vision einer postmigrantischen Gesellschaft. Die postmigrantische Gesellschaft braucht keine Daten. Die klassische Verwaltungspraxis bringe seit je, so heißt es in avancierten Forschungsarbeiten, nur Fremdzuschreibungen hervor, wie Geburtsdatum, Geburtsort oder Staatsangehörigkeit. Damit trage ein funktionierender Verwaltungsstaat zu struktureller und institutioneller Diskriminierung bei. In der postmigrantischen Gesellschaft sollen an die Stelle der traditionellen Statistiken Selbstauskünfte und Selbstzuschreibungen treten. Jeder muss selbst entscheiden können, wer er ist, woher er kommt, wohin er gehört, wie alt er ist, welches Geschlecht er hat und worauf er Anspruch erheben kann. Von dieser Vision ist die deutsche Bevölkerungs- und Asylstatistik gar nicht mehr so weit entfernt. Sie bildet die Gesellschaft nicht mehr ab, sondern liefert Handlangerdienste für ihren Umbau. Jahrhundertelang bewegte sich der demografische Wandel in den westeuropäischen Gesellschaften zwischen den Polen des Wachstums oder der Schrumpfung der Bevölkerung. Die Migrationspolitik der vergangenen Jahre hat eine neue Option ins Spiel gebracht, die Auflösung.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Vortrag Der demografische Wandel, ein politischer Kampfbegriff von Professor Peter J. Brenner. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.